Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Willkommen, mein Name ist Dirk Fuhrig. Wir erkunden gleich die Poesie Quebecs, des französischsprachigen Teils von Kanada. Und beginnen mit Weltliteratur aus Peru. Der Nobelpreisträger Mario Vargas Llosa hat einen neuen Roman geschrieben. Sein definitiv letzter, wie der 1936 im südperuanischen Arequipa geborene Schriftsteller und politische Kommentator angekündigt hat. Die große Versuchung heißt das Buch auf Deutsch, was keine besonders gelungene Übersetzung des durchaus mehrdeutigen spanischen Originaltitels ist. Le dedico mi silencio, ich widme Ihnen oder ihm mein Schweigen. Dabei spielt die Stille und deren Gegenteil, die Musik, eine so außerordentliche Rolle in diesem Roman. Es geht dem 88-Jährigen darum, für sein kulturell, sozial und politisch zerrissenes Heimatland Peru eine Art von gemeinsamer nationaler Erzählung zu erfinden. Mithilfe einer Musik, die aus der Verschmelzung europäischer und südamerikanischer Traditionen besteht und nach deren Klängen alt und jung, arm und reich noch vor wenigen Jahrzehnten auf volkstümlichen Festen gemeinsam getanzt haben sollen. Der peruanische Walzer. Ursprünglich wurden die Melodien in den schmalen Gassen Limas gespielt, den Callejones. Christian Metz stellt den Roman vor.
Mario Vargas Llosas, Die große Versuchung, betreibt akustische Geschichtsschreibung. Der Roman erzählt von jenen Klangteppichen und Hörgewohnheiten, welche das peruanische Leben einst bestimmt hatten, bevor das Land von der heute kursierenden Tangomanie ergriffen wurde. Vom Ende des 19. Jahrhunderts an bis in die Mitte der 80er Jahre stammen die charakteristischen Klänge des kreolischen Walzers peruanischen Zuschnitts.
Die Callejones von Lima waren die Wiege einer Musik, die man drei Jahrhunderte nach der Conquista als echte peruanische bezeichnen konnte. Unnötig zu sagen, dass sie für den stolzen Verfasser dieser Zeilen das Erhabenste ist, was die Welt Peru verdankt. In den Vielfamilienhöfen gab es Ratten, aber eben auch Musik. Und das eine entschädigte für das andere.
Sowohl das Rascheln und Nagen der Ratten als auch die Musik sieht Vargas Llosa als charakteristisch für die peruanische Hörkultur an. Aber zunächst zum Walzer selbst. Lesen bedeutet in diesem Fall mit Haut und Haar in diese längst verwehte Klangwelt einzutauchen. Und man kann nur empfehlen, lesen Sie diesen klanggefüllten Roman und hören Sie dazu, egal ob Sie dazu Ihre Plattensammlung, Ihren Streamingdienst oder Ihre Suchmaschine bemühen, die Musik von den großen weiblichen Stars Lucha Reyes, Chabuca Granda und Jesus Vázquez oder etwa von Oscar Aviles und Felipe Pingloalva. Denn der kreolische Walzer klingt so.
Está mi corazón llorando su pasión, su pena y la antigua condena escrita por los dos.
Um diese Musikgeschichte erzählen zu können, braucht ein begnadeter Erzähler wie der Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa nicht mehr als einen einfachen, aber doch musikkundigen Protagonisten. Er heißt, den Ton im Namen tragend, Tonio Aspilcueta, lebt mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern in Lima und er hat sich als gewiefter Klangsucher und Bewahrer auf die folkloristische Musik spezialisiert. Da Tonio eine akademische Karriere verwehrt bleibt, fristet er als Privatgelehrter und Musikkritiker ein Dasein am Existenzminimum.
Was ihm blieb, war allein der Trost, dass er zu einem echten Experten für Volksmusik und Volkstänze geworden war oder, wie er es nannte, zu einem proletarischen Intellektuellen der Folklore.
Zugleich ist Tonio ein Antimaterialist. Zuerst kauft er sich für das schmale Salär, das ihm seine Expertenartikel in Fachzeitungen einbringt, noch Schallplatten aller Art. Aber dann gibt er diese Sammlung aus der Hand und besucht fortan nur die verschiedensten Konzerte. Dort tanzt und singt er nicht etwa, vielmehr heißt es knapp:
Seine Leidenschaft war einzig und allein geistiger Natur. Tonio selbst war weder Gitarrist noch Sänger, nicht einmal Tänzer.
Vargas Llosas Held ist ein obsessiver Walzer-Enzyklopädist. Und weil wir Leser im Wechsel der Kapitel entweder am Wissen über den kreolischen Walzer oder an seiner akribischen Schreibarbeit teilhaben, erhalten wir einen tiefen Einblick in die bunte Walzerwelt. Zudem ist Tonio, so seine zweite hervorstechende Eigenschaft, ein ebenso leidenschaftlicher wie genauer Zuhörer, der punktgenau dem Umschlagmoment von Stille zum Klang nachzuhören versteht. Um dieses Oszillieren zwischen Schweigen und Musik geht es dem Roman. Ich widme Ihnen mein Schweigen. Mit seinem Gespür für Stille und Klang lauscht Tonio eines Tages dem bislang unbekannten Musiker Lalo Molfino. Der Virtuose braucht nur wenige Akkorde anzuschlagen.
Und alles um ihn herum erlosch, bis es nur noch die Gitarre gab, die der Junge, denn der dort spielte, war noch sehr jung, zum Seufzen brachte, zum Weinen, zum Auf- und Abschwellen. Und das auf eine Weise, wie Tonio Aspilcueta es noch nie gehört hatte.
Wobei diese Klangepiphanie in für diesen Roman charakteristischer Weise mit einer Stille durchwirkt bleibt.
Die Stille legte sich über das Grün des Patios, über das ganze große Haus. Eine Stille der Stierkampftage, dachte Tonio Aspilcueta. Eine Stille, die nur durchbrochen wurde vom Klang der Saiten.
Von diesem Hörerlebnis an ist Tonio besessen von Lalo Molfino. Und nachdem er kurze Zeit später vom Tod des jungen Walzergottes erfährt, beginnt er mit aller seiner wissenschaftlichen Leidenschaft, dessen Leben zu rekonstruieren, um schließlich das Buch Lalo Molfino und die Stille Revolution zu schreiben. Denn das ist Vargas Llosas die große Versuchung eben auch. Ein Roman über das Schreiben und Korrigieren und Neufassen und Publizieren und über die Stille, bevor ein Buch eventuell doch eine Leserschaft findet. Und in Tonios Fall tatsächlich einen gesellschaftlichen Aufstieg begründet. Doch der Absturz liegt nah am Glücksfall. Denn neben der geistigen Walzerleidenschaft geht, als dritte und letzte Eigenschaft, ein weiteres Gespenst in Tonios Kopf um. Er leidet unter Wahnvorstellungen. Mitten am Tag, irgendwo auf der Straße, kann die Einbildung ihn überfallen, er werde von Ratten bekrabbelt oder gar angenagt.
Er blieb auf offener Straße stehen. Und ohne dass ihn die vorbeilaufenden Leute bekümmerten, öffnete er sein Sakko, zog das Hemd aus und besah sich mit dem kleinen Spiegel, den er immer bei sich trug, seinen Rücken. Da war kein Tier. Doch wie er jetzt dastand, halbnackt, mit bloßem Oberkörper, erregte er die Aufmerksamkeit der Passanten. Und er versuchte hastig, sich wieder anzuziehen. Das alles war idiotisch. Trotzdem verspürte er eine unerträgliche Angst, eine Panik, die wie ein Regenguss über ihn hereinbrach, die ihn schaudern ließ und zur Verzweiflung brachte.
Vargas Llosa hat mit dem Wechsel von Tonio-Episoden und enzyklopädischen Kapiteln das Erzählen sicher nicht neu erfunden. Aber er führt die beiden Schreibweisen, die sein Werk geprägt haben, die intellektuelle Auseinandersetzung einerseits, die biografische Anekdote andererseits, in seinem letzten Roman elegant auf die Entstehung aus dem Klang und das Erlöschen in der Stille zurück. Sein klanggefüllter Realismus eröffnet so eindrücklich die Stimmungswelt des peruanischen Walzers.
Christian Metz war das über Mario Vargas Llosas Roman Die große Versuchung. Aus dem Spanischen hat ihn Thomas Browoth übersetzt. Erschienen ist er bei Suhrkamp in Berlin. Er hat 304 Seiten und kostet 26 Euro. Alle meine Türen und Fenster stehen offen. Poesie aus Quebec, der französischsprachigen Region Kanadas. Unter diesem Titel finden sich Gedichte auf der Website lyrikline.org und als Performance in Berlin und Münster. Mit dabei die deutsch-französische Lyrikerin und Übersetzerin Odile Quenelle. Mit ihr habe ich über die quebecische Lyrikszene gesprochen. Schönen guten Tag.
Danke für die Einladung.
Odile Quenelle, Sie haben sich mit den drei Poetinnen zusammengetan für diese Performance, den drei Dichterinnen aus Quebec. Was genau werden Sie denn zeigen? Was performen Sie denn zusammen?
Also es ist eher so, dass ich eingeladen wurde, als Übersetzerin der drei Dichterinnen an der Performance teilzunehmen, was natürlich schon was Besonderes ist, weil Übersetzerinnen in der Regel, wenn überhaupt, ihre Übersetzungen lesen dürfen. Und wir werden 2 Tage proben. Und dabei wird sich rausstellen, was wir tun. Also es geht viel auch um Klang und um Toneinspielungen, die noch zusätzlich zur Sprache dazukommen. Aber das ganz Genaue wird sich dann bei den Probezeiten
zeigen. Also ich höre raus, es ist alles sehr interdisziplinär. Ist das ja wahrscheinlich der besondere Reiz in der Zusammenarbeit?
Ja, genau. Das ist auch der Ansatz der Organisation Rhizome, die von Quebecer Seite aus das mitorganisiert und eine Partnerschaft mit dem Haus für Poesie hat und mit Unterstützung der Vertretung von Quebec in Berlin, eben Poesie jenseits der gedruckten Seite bekannt zu machen und zu verknüpfen mit anderen Disziplinen.
Carole Anne Bécile-Normand, Oana Avassili-Chahi und Marie-André Gilles, das sind die drei Dichterinnen aus Quebec. Die sind bei uns nicht sehr bekannt, aber sie stellen sich eben jetzt hier vor in Deutschland an zwei Orten. Was macht denn die Gedichte gerade dieser drei Lyrikerinnen aus Ihrer Sicht?
Man kann sagen, dass jede einzelne ganz eigene poetische Annäherung hat. Und das ist vielleicht auch das Repräsentative für die heutige Lyrikszene in Quebec und auch weltweit, denke ich, dass in der Lyrik einfach alles möglich ist und auch alles ausprobiert wird. Und
das ist natürlich ein weites Feld, ja.
Richtig, genau. Es ist sehr schwer zu sagen, es gibt eine bestimmte Strömung, die jetzt diese Dichterin repräsentiert. Juana ist eine eher konzeptuelle Dichtung. Sie beschreibt ein imaginäres Theater mit der Form des Gedichts, also etwas, was eigentlich eher beschrieben werden würde mit einem neutralen Prosatext, beschreibt sie mit einem Gedicht. Das heißt, sie verquickt diese Theater und Lyrik an einer ganz ungewöhnlichen Stelle. Zum Beispiel ist ein Gedicht besteht aus Regieanweisungen.
Haben Sie da ein kurzes Beispiel für?
Jeu de théâtre, act antique. Betritt die Bühne. With gravity proper zur Rede, dann doch schweigend. Mit seltsamem Lächeln, mit fremder Lebendigkeit, mit heiserer Stimme, legt sanften Stift hin.
Das heißt, man spürt hier auch, dass ja nicht nur die Form sehr an Theater erinnert, wie Sie sagen, es spielt sich auch noch in verschiedenen Sprachen ab, also Französisch, Englisch in ihrer deutschen Übersetzung dann. Bei ihr oder bei anderen Dichterinnen kommen aber ja auch noch andere Elemente hinzu, also visuelle Elemente, Audioelemente, Klänge. Wie kann man sich das vorstellen?
Also ich habe natürlich die Texte übersetzt erstmal und die werden dann bei der Veranstaltung gemischt mit Klängen, mit Tönen, mit Einspielungen, auch mit Noise, also sozusagen Störgeräuschen.
Es ist eher ein Konzert als eine klassische Lesung mit Wasserglas auf jeden Fall.
Ja, so kann man sich das vorstellen.
Und was sind denn so die Inhalte? Haben die auch ein Engagement? Ist das alles sehr persönlich oder geht es auch etwas weiter ins Gesellschaftliche hinein?
Ich glaube, das Charakteristische ist wirklich, dass es vom ganz Persönlichen ins Gesellschaftliche geht. Und es gilt gleichermaßen für Feminismus und Inklusion, wo Quebec wirklich immer eine Vorreiterfunktion hatte, aber auch für Sozialkritik und für gesellschaftliche Zustände, die denunziert werden oder die hervorgehoben werden.
Eine der Dichterinnen, der aus Quebec stammt, aus einer Illnu-Familie, also einer indigenen Volksgruppe. Nun kennen wir hierzulande seit einigen Jahren die sozialkritischen Romane von Michel Jean zum Beispiel. Indigene Poesie aus Quebec kennen wir jedoch kaum bislang. Was macht denn die Besonderheit gerade dieser indigenen Lyrikerin aus? Beschäftigt sie sich zum Beispiel auch mit sozialen Fragen, mit dem Schicksal ihrer Volksgruppe oder löst sie sich komplett davon?
Das ist eine schwierige Frage, weil also sozialkritisch sind in meinen Augen sehr, sehr viele in Quebec. Für mich ist Quebec ein Land, in dem die Kunst gleichermaßen sozialkritisch wie poetisch ist. Und über die indigene oder autochtone Dichtung, wie man das dort nennt, zu sprechen, ist schwierig, weil ich denke, es ging erstmal darum, überhaupt eine Stimme zu erheben und zu sagen, hier, wir sind da, und dann gleichzeitig sich aber auch wieder von den Zuschreibungen zu beschreiben, die wollen, dass indigene Dichterinnen bestimmte Themen verhandeln. Und wenn man jetzt Marie-André Gilles einfach also anschaut, dann geht es bei ihr in ihren Gedichten schon um Intimität, aber auch immer um Politik, um Dekolonialisierung und Resilienz. Aber zum Beispiel das Gedicht, was ich jetzt übersetzt habe, zeigt eine Art Angstzustand, wie der entsteht, was dann passiert im Inneren, also sehr, sehr intim, und bewegt sich aber dann auch dahin, wie kommt diese Ich-Person da wieder raus, mit der Hilfe des Kollektivs oder der anderen, dem Kontakt zu den anderen Personen. Das heißt, es ist wirklich so eine Bewegung aus dem Intimen ins Große, ins Gesellschaftliche.
Hätten Sie dafür vielleicht auch noch zwei Zeilen als Beispiel für uns?
Angst, Zustand. Ich würde gern die nötige Distanz schaffen zwischen mir und den Dingen. Aber jetzt gerade spreche ich direkt von meinem Hirn aus, das was geschnallt hat, von meinem inneren Schwimmbad aus, das nicht mehr ganz dicht ist. Ich verliere die Kontrolle. Es schwallt über den Teppich, keinen drinnen, es ist flüssig, es breitet sich aus. Ich kann's nicht einfangen mit den Händen. Man könnte meinen, es passiert nichts, aber der Wahnsinn stürmt rum.
Die drei Dichterinnen aus Quebec sind ja nur ein Auftakt sozusagen zu einer größeren Zusammenarbeit zwischen dem Haus der Poesie in Berlin und dem Lyrikline.org Online-Portal und der kanadischen Organisation Rhizome. Rhizome kümmert sich auch um Dichtkunst, aber vielleicht können Sie uns kurz erklären, was genau ist dieses Rhizome und dann, wie soll die Zusammenarbeit künftig mit dem Haus der Poesie und Lyrikline.org sein?
Also es gibt mit dem Haus für Poesie und Lyrikline schon eine Kooperation mit Quebec, die auf 2008 zurückgeht und auf Anregung der Vertretung der Regierung von Quebec und Marie Räkel. Und da in diesem Zusammenhang wurden schon mal 40 Dichterinnen aufgenommen und auch übersetzt. Das ist ja die Sache, dass es Lyrikline werden, die Gedichte im Original aufgenommen, sind im Original lesbar und in unterschiedlichen Übersetzungen mitlesbar. Und dann gab es eine Pause und jetzt wurde das wieder aufgenommen. Es werden 10 neue DichterInnen aufgenommen, eben auch die drei, die jetzt auftreten. Und eben ins Deutsche übersetzt. Und Rhizome hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, quebeckische Dichtung international zu verbreiten und eben nicht nur mit Büchern, sondern auch mit Performances, mit Auftritten, mit interdisziplinären Kooperationen.
Die Übersetzerin und Lyrikerin Odile Quenelle liest und performt zusammen mit den drei aus Quebec stammenden Dichterinnen am 24. September im Berliner Haus für Poesie und am 28. September in Münster auf Burg Hülshoff, dem Center for Literature. Die Gedichte aus Quebec finden sich auf dem internationalen mehrsprachigen Poesieportal lyrikline.org. Punk. Der neue Roman von Eckart Nickel, den haben wir Ihnen hier im Büchermarkt bereits vorgestellt. Heute Abend in der Lesezeit ab 20.30 Uhr können Sie den Autor im Gespräch mit meinem Kollegen Jan Drees selbst hören. Der will am Anfang von ihm wissen, was Nickel an Punk so fasziniert, dass er einen ganzen Roman darüber geschrieben hat.
Es gibt ganz viele Gründe dafür. Einer der Gründe ist bestimmt in der Schönheit des Wortes Punk zu sehen. Also ich glaube, es zählt zu meinen großen Wunschvorstellungen, das Wort Punk auf einem Buch zu sehen. Und diese Wunschvorstellung ist nun tatsächlich Wahrheit geworden. Das war aber vielleicht nur eine ganz banale persönliche Pointe dieser ganzen Geschichte. Punk in diesem Roman, der ja tatsächlich in der Zukunft spielt, hat eine Bedeutung über die Strahlkraft, die von diesem Wort aus der Zeit ausgeht, in der es musikalisch wichtig wurde. Und das ist ja genau diese Zeit in den späten 70er Jahren. Diese Personen, die wir in diesem Buch kennenlernen, sind auch alle jenseits dieser Zeit auf die Welt gekommen und haben aber aufgrund der soliden Recherchelage im berühmten Netz natürlich auf ihren musikalischen Streifzügen irgendwann diese Musik gefunden und plötzlich in dem Moment, in dem sie sie gefunden haben, eigentlich sofort gewusst, das ist die Musik, mit der wir uns dagegen wehren können, was uns passiert. Also die Musik als letzte Widerstandsbastion einer Ideenwelt, die davon geprägt ist, sich gegen etwas zu stellen, gegen eine Gesellschaft, die vereinnahmt, die gleich macht, die eigentlich gar nichts mehr zulässt und, ohne es vorwegzunehmen, die auch in dem Moment, in dem diese Geschichte spielt, auch keine Musik mehr erlaubt.
Eckhard Nickel über seinen Roman Punk. Lesung und Gespräch heute Abend ab 20.30 Uhr in der Lesezeit im Deutschlandfunk. Morgen im Büchermarkt stellen wir Romane von Jackie Tome vor und von Olga Tokarczuk. Und es gibt ein Gespräch mit Barbara Finken zu dem historischen Roman Raschild von Raschild. Nein, ich bin keine Feministin. Jetzt gleich im Deutschlandfunk anschließend folgt die Sendung Forschung aktuell. Ein Thema darin, die Ursachen für den derzeitigen Starkregen in Osteuropa. Ich bin Dirk Fuhrig, wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag und sage bis bald.